Unser Thema heute Abend, warum Beten hilft. Flutkatastrophe in Somalia, 1000 Tote, hilft Beten? Leere Kassen im Bund, Ländern und Gemeinden, hilft Beten? Deutschland im Reformstau, hilft Beten? Ich habe Angst, meinen Job zu verlieren, hilft Beten? Meine Frau liebt einen anderen, hilft Beten? Unser Kind ist krank, hilft beten? Was hilft, wenn nichts mehr hilft? Unsere Antwort heute Abend, beten. Beten gibt Lebenskraft und Glaubensmut. Beten verändert mich und die Welt. Beten verändert meine Perspektive. Beten tut gut. Beten ist der Ausdruck der zärtlichsten und intimsten Beziehung zwischen Gott und Menschen. Die kleine Anna sagt in dem Buch, hallo Mr. Gott, hier spricht Anna. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen einem Menschen und Mr. Gott? Ein Mensch kann nur von außen küssen. Mr. Gott kann von innen küssen. Lassen Sie sich küssen heute Abend, auch musikalisch. Ich freue mich über Bettina Suriat. Sie kommt aus Linz, die Linzer Pro-Christ-Veranstaltungsorte, 3 in der Zahl, grüßen Sie ganz besonders herzlich. Sie wohnt seit ein paar Jahren in Wien, sie ist Musicalsängerin, sie hat den österreichischen Beitrag zum Grand Prix Eurovision de la Chanson gesungen, landete leider genauso weit unten wie unser deutscher Beitrag, verdient hat sich's nicht und an ihr hat's auch gar nicht gelegen. Hier ist Bettina Suriat.
Phasen. Die
Eine kurze Information für unsere Gäste hier in der Frankenhalle. Wir sind so rappelvoll, der Frankenhalle sind die Stühle ausgegangen. Einige müssen stehen. Bitte haben Sie Verständnis. Morgen dürfen Sie wieder sitzen. Insgesamt rechnen wir damit, dass es heute vielleicht an die 150.000 Besucher sind an den vielen Veranstaltungsorten von ProChrist. Und sicher noch einmal 150.000, die dieses Programm live über den Evangeliumsrundfunk empfangen können. Viele Orte würden so schrecklich gerne erwähnt werden. Ich kriege also manchmal flehentliche Bitten, doch wenigstens Ihren Ort mal zu erwähnen. Nümbrecht zum Beispiel. Aber ich kann sie nicht alle erwähnen, 664 Orte. Wir grüßen jetzt einmal pauschal alle 664 Orte mit einem kräftigen Nürnberger Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Mehr wird hier auch nicht applaudiert, wenn der Club wieder aufsteigt. Es gibt große Veranstaltungen, es gibt ganz kleine. In Seelow-Friedersdorf in Brandenburg hat eine Familie ihr Wohnzimmer zum Bistro umfunktioniert. 15 Leute sind jeden Abend da, meist junge Leute. Das Vorprogramm ist natürlich in so einem Wohnzimmer auch ein bisschen anders. Da gibt's Spiele, Brettspiele zum Beispiel. Man hat auch Mogeln gespielt. Ich weiß nicht, am besten wäre das gewesen am Abend, der Ehrliche ist der Dumme vielleicht. Und es gibt jedes Mal eine besondere Leckerei. Am Abend zum Thema Liebe gab's gebackene Herzen. Das einzige Problem, das nach vorne kommen fällt etwas schwer, weil es ein bisschen eng ist, im kleinen Wohnzimmer in Brandenburg. Szenenwechsel. Eine Frau wird zu ProChrist eingeladen. Sie hat viele Probleme. Sie lebt in Scheidung, lebt getrennt schon von ihrem Mann. Am dritten Abend geht sie nach vorne. Sie entscheidet sich, Christ zu werden. Am nächsten Tag sagt sie, das muss ich meinem Mann erzählen. Sie versucht ihn anzurufen mit klopfendem Herzen, aber bringt es dann doch nicht über die Lippen. Am selben Tag findet sie einen Brief im Briefkasten von ihrem Mann. Er ist an einem anderen Ort zum Glauben gekommen, in eine ProChrist-Veranstaltung. Menschen dort haben gebetet und Menschen hier haben gebetet. Warum? Beten hilft. Weil Beten hilft, wollen wir das auch heute miteinander tun wieder. Das ist sicherlich die größte Gebetsgemeinschaft in ganz Europa. Für uns und mit uns betet Hermann Sorgel. Er ist der Präses des CVJM-Gesamtverbandes in Deutschland. Wir stehen auf zum Beten, damit deutlich wird, dieses Gespräch ist anders als die anderen Gespräche, die wir am Tag führen. Wir sprechen mit Gott.
Ich lade Sie ein, mit mir zu beten. Herr Jesus Christus, du kennst die Menschen, die heute Abend hier in der Frankenhalle und an den vielen Übertragungsorten zusammengekommen sind. Herr, danke, dass nicht ein Mensch dabei ist, den du nicht kennst und den du nicht liebst. Du weißt um die persönliche Lebenssituation jedes Einzelnen von uns. Du kennst auch die unter uns, die traurig sind und die keine Hoffnung mehr haben. Danke, dass wir bei dir alles abladen dürfen, was uns belastet. Jesus Christus, du möchtest unser Leben nicht nur bereichern. Du machst uns das Angebot, unsere Vergangenheit durchzustreichen und unser Leben von Grund auf zu erneuern, unserem Leben eine Perspektive und ein Ziel zu geben. Herr, schenke es, dass wir das zulassen, dass wir uns dir ganz öffnen an diesem Abend. Segne du unser Reden und unser Hören. Amen.
Es ist wirklich bewegend, was wir in diesen Tagen erleben. Wie Menschen auf einen neuen Weg gehen. Wie Menschen aufatmen. Wie Menschen sagen, ich sehe plötzlich die Welt mit ganz anderen Augen. Lassen uns das einander zusingen heute Abend. An den Orten und hier. Kommt, atmet auf. Ihr sollt, ihr dürft leben. Also, wer gestern nicht da war, so klatscht man in der Gebärdensprache der Gehörlosen. Gestern erzählte Ulrich Pazani von einem Unternehmer, der einen Fragebogen ausfüllte für eine große deutsche Tageszeitung. Und auf die Frage, das größte mögliche Unglück, antwortete er, nicht mehr arbeiten zu können. Die Szene, die wir gleich sehen, zeigt einen ähnlichen Menschen. Einer, der unterwegs ist mit seiner Frau zu einer Firmenfeier. Er soll dort ausgezeichnet werden, aber ist alles andere als glücklich. Er hat bei allem Erfolg im Grunde sein Glück verloren. Er hat die Freude am Leben verloren und ist dabei, seine Frau zu verlieren, ein Getriebener. Theater aus Wien mit Eva-Maria Admiral und Erik Werlin.
In welcher Richtung liegt es?
Das steht hier nicht.
Was heißt das?
Hier steht nur Hauptstraße 218.
Ja, aber welche Richtung?
Ja, hier steht nur Hauptstraße 218.
Egal, ich werde es finden. Die hätten wenigstens eine vernünftige Wegbeschreibung mitgeben können. Hausnummern haben in dieser Stadt überhaupt nichts zu sagen.
Warum halten wir nicht an der Tankstelle?
Nein, ich werde es finden.
Wir könnten uns helfen lassen. Sind wir nicht schon einmal bei dieser Leichenhalle vorbeigefahren?
Nein.
Komisch. Ich hätte schwören können. Ich erinnere mich an die große schwarze Fahne. Ich dachte, das sei ein Zeichen für eine Leichenhalle.
Nadine, ich weiß, wohin ich fahre. Versuchst du damit anzudeuten, dass ich im Kreis herumfahre?
Nein, ich versuche gar nichts anzudeuten.
Außerdem, es gibt in dieser Stadt viele Leichenhallen. Du irrst dich. Wie immer.
Ich will mich nicht streiten. Könntest du vielleicht etwas freundlicher sein? Ich meine, wir fahren zu deiner Firmenfeier, wo du für deine Verdienste ausgezeichnet wirst. Das sollte dich etwas fröhlicher machen.
Ich bin fröhlich. Ich habe hart dafür gearbeitet und ich bin sehr fröhlich. Ich wünschte nur, dass ich das auch von den anderen Mitgliedern dieser Familie sagen könnte.
Wie bitte?
Ach, du weißt genau, was ich meine. Ich werde meiner Firma bereits das dritte Jahr als bester Verkäufer ausgezeichnet und die Leute in meiner Firma freuen sich darüber mehr als meine eigene Familie.
Das stimmt nicht.
Aber du tust so, als ob es anstrengend wäre. Wenn du keine Lust darauf hast, warum sagst du es nicht einfach? Was ist denn mit dieser Ampel los? Das dauert ja ewig.
Weil ich Angst vor dir habe.
Hä?
Weil ich Angst vor dir habe.
Bitte, wovon sprichst du eigentlich?
Ich habe dir nicht gesagt, dass ich auf diesen Abend keine Lust habe, weil ich Angst davor hatte. Genauso wie ich jetzt Angst davor habe, dir zu sagen, dass wir schon wieder an der Leichenhalle mit der großen schwarzen Fahne vorbeigefahren sind. Ich habe Angst davor, dir etwas zu sagen, was du nicht hören willst. Ich habe Angst vor dir, vor dem Menschen, zu dem du geworden bist. Bitte bleib stehen, ich möchte aussteigen.
Nadine, beruhige
Nein,
dich.
Nein, ich beruhige mich nicht. Bitte bleib stehen oder ich springe aus dem fahrenden Auto. Mach sofort die Tür auf.
Nadine, was ist denn los mit dir?
Mach die Tür auf oder ich schreie.
Du schreist jetzt schon. Ich stelle eine einfache Frage und du wirst total hysterisch. Ist das nicht etwas, das man normalerweise in den Wechseljahren bekommt? Ich glaube, du bist noch etwas zu jung dafür.
Ja. Der Wechsel im Laufe der Jahre. Aber nicht mein Wechsel, David, sondern deiner. Früher, vor 10 Jahren... Wenn ich da Kopfschmerzen hatte, dann hast du mich auf die Stirn geküsst. Und wenn wir ein Problem hatten, dann haben wir sogar gemeinsam gebetet. Ich habe das geliebt, weil es mir gezeigt hat, dass du dich um mich kümmerst.
Ich habe mich also nicht genug um dich gekümmert. Das ist es also.
Hör doch zu, dieser Sarkasmus, dieser Zorn. Es hört nicht auf. Du bist zu dieser kalten Maschine geworden, nur vom Erfolg getrieben. Es geht dir nur darum zu beweisen, dass du von niemandem Hilfe brauchst. Es geht dir nur darum zu verkaufen, egal um welchen Preis. Zu gewinnen, egal um welchen Preis. Wem willst du damit imponieren? Sicher nicht mir, deinem Vater.
Nadine ist tot.
Aber er ist derjenige, der dich davon überzeugt hat, dass du Erfolg haben musst. Dass Lehrer kein einträglicher Beruf ist, dass du diesen Beruf aufgeben sollst. Dabei warst du ein guter Lehrer. Du hast gerne unterrichtet.
Warum sprichst du jetzt davon?
Weil wir damals glücklicher waren.
Wir waren arm.
Aber wir waren glücklich.
Nadine, tu nicht so, als ob damals alles so toll gewesen wäre. Du hättest kein Auto und kein Haus, wenn ich nicht dafür gearbeitet hätte. Erinnerst du dich nicht? Nein, damals waren wir bestimmt nicht auf Rosen gebettet.
Ich erinnere mich an einen Mann, dessen Augen leuchteten, wenn er von seinen Schülern sprach. Wir hatten nicht viel Geld, aber wir hatten einander.
Dein Timing ist perfekt. Ich bin auf dem Weg zu meiner Auszeichnung und du reißt mich in Fetzen. Könnten wir nicht wenigstens zu dieser Firmenfeier fahren und so tun, als ob wir glücklich wären? Über die Vergangenheit reden wir später.
Es geht nicht um die Vergangenheit, David. Es geht darum, wie du heute bist. Du willst dich immer noch vor deinem Vater beweisen und du reißt dich dabei selber in Fetzen. Dein ständiges Beweisen, dass du von niemandem Hilfe brauchst. Ich kann mir das nicht mehr länger ansehen. Das, was aus uns geworden ist, ich kann es nicht mehr länger ertragen.
Nadine!
Nein, David, ich kann den David von früher nicht zurückholen. Leb wohl!
Das tut weh. Das ist etwas zu nah im Leben, nicht? Diese Hupe als der unfreiwillige Hilfeschrei, als das Gebet, das er nicht über die Lippen kriegt. Und Männer fragen nicht, ne? Auch wenn sie zum dritten Mal an der gleichen Stelle vorbeifahren. Sie riskieren lieber in der Sackgasse ihre Verzweiflung zu enden. Also ich muss gestehen, Eva Maria und Erik haben mir die Kassette von ihren Proben zugeschickt, damit ich mich vorbereiten konnte darauf. Und dann saß ich mit meiner Frau zu Hause im Wohnzimmer und wir haben uns das angeguckt. Und es ist nicht sonst nicht ihre Art, aber ich guckte zur Seite und sie grinste etwas für meine Begriffe zu provokativ an der Stelle. Sie ist uns wirklich lieb, aber... Ja, so ist es, ja. Bringst du dich in Verlegenheit. Aber dazu hat man Frauen, nicht? Ich meine, dazu hat man sie. Dass man manchmal auch der Wahrheit ausgeliefert wird, der man nicht begegnen möchte. Männer müssen beweisen, wem eigentlich, dass sie von niemandem Hilfe brauchen. Und beten ist ein Zeichen von Schwäche. Ein uralter, kerniger Satz ist auch der: Das Kind betet, der Mann will. Auch so eine Form von Hochstapelei. Sie kennen das, wie das oft so in den Gesprächen geht, wenn man so am Ende ist und irgendwo nicht mehr so richtig weiter weiß, dann sagt man, da hilft nur noch beten, aber irgendwie ist bei dieser Redensart auch ein Augenzwinkern drin, um sich einander zu signalisieren. Natürlich, das ist auch nichts Vernünftiges und es hilft nicht, aber wenn man schon gar nicht mehr weiter weiß, dann kann man ja auch was tun, auch hilft es nichts, dann schadet nichts und man macht's mal, sicherheitshalber. Wir leben ja in einer Zeit, in der wir von der Überzeugung genährt sind, dass alles irgendwie machbar ist. Technisch machbar, organisatorisch oder es für irgendwas gibt es ganz bestimmt Spezialisten und Experten. Und da das in letzter Zeit, weil die Welt unübersichtlicher und viel komplizierter noch geworden ist, immer weniger funktioniert, haben wir den Kasten des Instrumentariums etwas erweitert. Also greift man auch in die okkulte Kiste, die spiritistische Kiste und immer öfter auch in die religiöse Kiste. Warum nicht auch mal beten? Wenn's funktioniert, alles nach Bedarf. Ich meine, Telefonauskunft ruft man an, neuerdings so teuer geworden bei uns in Deutschland. Nicht, ruft man an, wenn man sie unbedingt braucht, sonst nicht. Feuerwehr, möglichst selten, aber wenn man sie braucht, ruft man sie. Warum soll man nicht auch mal beten? Wenn man's braucht und vielleicht funktioniert's. Wann spricht man mit einem Freund oder mit einer Freundin? Neue Notfällen? Ich denke mir, in Notfällen wird man gerne zuerst mit dem besten Freund oder der besten Freundin sprechen, nicht wahr? Aber man tut es ja doch nicht nur in Notfällen. Das macht doch Freundschaft aus. Dass man sich gegenseitig nicht wie ein Feuerlöscher behandelt, der da hängt und nur in Notfällen in Anspruch genommen wird. Sondern es ist doch so, dass Freundschaftsbeziehungen wirklich leben vom Gespräch. Dass man sich mitteilt gegenseitig, sich offenbart. Das ist doch der Ausdruck von Liebe und Vertrauen und Freundschaft. Und umgekehrt, wenn in solchen Beziehungen das Gespräch stirbt, dann stirbt auch die Beziehung. Dann blafft man sich erst an. Dann redet man nicht mehr miteinander, dann wendet man sich ab, man flucht nochmal. Dann werden die Blicke giftig, verletzt. Dann knallen die Türen und Messer und Gabel. Und das ist das Ende. Wenn das Gespräch abreißt, manchmal auf eine zornige, wütende Weise verletzt ist, manchmal auch in Beziehungen so langsam, so unmerklich, man hat sich einfach nichts mehr zu sagen. Es passiert einfach nichts mehr, Funkstille. Langeweile, öde, als wäre der andere gar nicht da. Ein Möbelstück. Dann stirbt die Beziehung. Nun sagt die Bibel, dass wir geschaffen sind als Menschen zu Ebenbildern Gottes. Ebenbild heißt gegenüber, so wie ein Spiegelbild mir gegenüber ist. Und gegenüber heißt in diesem Fall, Gott will zu uns sprechen, er redet zu uns sein Wort und lädt uns ein, dass wir ihm Antwort geben dürfen. Das ist unsere einzigartige Würde als Geschöpfe Gottes. Das unterscheidet uns auch von allen anderen Geschöpfen, die er gemacht hat und die er liebt. Dass der Mensch das Geschöpf Gottes ist, das er dazu berufen hat, ausgewählt hat, ein Gegenüber Gottes zu sein. Wie ein Du zu einem Ich, eine Antwort geben zu dürfen auf das Wort der Liebe, das zu ihm gesprochen ist. Das ist unsere einzigartige Würde. Das ist unsere Lebensbestimmung, das hebt uns raus aus allen anderen Geschöpfen als Menschen. Das bringt uns die Erfüllung in unser Leben, die Tiefe, die Weite, die Schönheit. Gott redet und ich darf Antwort geben. Nur das Problem ist, und das ist unsere tiefste Lebensnot, ob wir das schon wahrgenommen haben oder nicht, ist fast schlimmer, wenn wir es noch nicht als Not empfunden haben, dass diese Beziehung gestört ist. Dass das Gespräch bei so vielen abgebrochen ist. Dass man gar nicht mehr empfindet, dass da irgendjemand ist, zu dem man reden sollte. Dass man das ganz komisch findet, wenn ein jemand aufwühlt. Man sollte dazu Gott reden. Was heißt das? Wo soll es sein? Da ist eine Blockierung. Da ist eine Beziehung gestorben. Wie oft habe ich Menschen sagen hören, Beten nützt nichts. Ich habe gebetet, da war nichts, es hat sich auch nichts geändert. Was soll ich das tun? Gut, ich meine psychologisch. Wer meint, der hätte es nötig, seinem Herzen mal Luft zu machen, der kann das ja mal runterplärren. Wenn ihm das hilft, da so einer Illusion zu folgen, als wäre da jemand, den er hört, der hörte, der soll es meinetwegen machen, sagen sie, aber ist doch, beten nützt nichts, oder? Es ist doch so, wir behandeln Gott wie, ja, wie irgendein Instrument, wie irgendeine Ware. Wir versuchen es damit und wenn es nicht funktioniert, dann rangieren wir es aus oder schmeißen es weg, wie der mit seinem Handy. So, damit telefoniert man bekanntlich, dafür ist er schließlich da und man hofft, dass man jemanden erreicht und dann hat er den, nun meldet sich da keiner. Schmeißt der Knallkopf das auf den Boden, haut's kaputt. Ist doch Blödsinn. Woran liegt es denn, dass sich keiner meldet? Nur gut, es kann eine Störung im Telefonapparat sein. Es kann auch daran liegen, dass der andere nicht da ist oder dass er nicht abheben will oder was auch immer. Aber so zu reagieren, dass man, weil sich der andere nicht meldet, ein Instrument, das Instrument wegzuschmeißen und kaputt zu hauen, ist doch ein bisschen schwachsinnig. Wir sagen, Leute beten, nützt nichts, anstatt der Frage nachzugehen, wo liegt eigentlich die Störung? Warum ist da kein Kontakt? Warum antwortet Gott nicht? Ich lese in diesen Tagen in meiner persönlichen täglichen Bibellese den Propheten Jesaja. Und da steht im ersten Kapitel ein Satz, den ich Ihnen weitergeben wollte, der sehr, sehr schmerzhaft ist, eine Antwort darauf, warum da so eine Störung sein kann, wenn wir beten und da passiert nichts. Ja, sagt Gott, das kann sein, das ist vielleicht ganz normal. Da heißt es im Propheten Jesaja, wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht. Sagt Gott durch den Propheten, dem Volk Gottes Israel damals. Wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen. Lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führet der Witwen Sache. Die beten viel. Die haben Gottesdienste gefeiert, herrliche Gottesdienste, da kamen sogar viele hin. Die haben auch persönlich gebetet und Gott lässt ihnen bestellen. Könnt ihr euch sparen? Ich höre es nicht. Da ist die Beziehung abgebrochen. Sie sagen, wieso? Ich sage Ihnen, weil Gott kein Hampelmann ist. Weil man ihn nicht behandeln kann wie ein Stück Dreck und sich rumdrehen und mit ihm religiös plaudern und ihn als Notlöserautomaten gebrauchen, aber seine Gebote mit Füßen treten, seine Heiligkeit ins Gesicht spucken, seine Liebe verachten und dann rumdrehen und zu sagen, wenn man mit dem Finger schnippst, dann müsste er funktionieren und dann eine Faust machen. Wenn er nicht funktioniert, wie wir es erwarten, der Kunde ist schließlich König. Und wenn er nicht tut, was wir erbitten, dann soll er doch sehen, wer an ihn glaubt, oder? Das ist doch ein Witz, oder? Das ist doch ein Witz. Ich sage Ihnen, wenn Sie die Erfahrung machen, dass Beten nichts hilft und dass da nichts ist, dann sage ich Ihnen, das ist der Normalfall. Das ist unser menschlicher Normalfall. Denn die Bibel sagt, das ist unser Problem. Damit uns die Beziehung gerissen ist. Dass unsere Hände, so sagt der Prophet Jesaja, es im Auftrag Gottes voll Blut sind. Dass wir leben, einen Alltag der Ungerechtigkeit leben, der Rücksichtslosigkeit, der Verlogenheit leben, des Ehebruchs leben. Und dass wir das für in Ordnung halten, dass wir meinen, das wäre okay. Und wir könnten die Politik unseres Lebens machen, wie wir wollten. Und das hätte nichts mit Gott zu tun. Gott wäre dann, wenn wir Probleme hätten, dann sollte er uns gefälligst helfen. Raus aus der Patsche. Dann, wenn wir Defizite haben. Er ist doch kein Lückenbüßer, Gott. Er ist doch nicht die Krücke, nach der wir greifen, wenn es uns ausnahmsweise schlecht wird. Aber wenn wir stark sind, wenn wir selber wissen, wo es lang geht, wenn wir die Politik machen, dann soll er gehörigst verschwinden, dann soll er uns nicht stören in unserem Berufsleben, in unseren Finanzen, in unserem Eheleben, in unseren Erziehungsfragen oder wo auch immer. Dann wollen wir es machen. Meinen Sie, Gott könnte dabei mitspielen? Ich bitte Sie, lesen Sie die Bibel. In Deutschland hat man zu lange von dem sogenannten lieben Gott geredet, mit dem man machen kann, was man will. Und der nach unserer Pfeife tanzen soll, dem man Vorwürfe macht und anklagt und meint, anklagen zu können mit Recht, wenn er nicht funktioniert, wie wir wollen. Und Gott sagt uns, deshalb gibt es ein Schweigen und ein Beten, wo die Gebete gegen die Decke gehen, weil eure Hände voll Blut sind, voll Unrecht. Weil ihr das eine Thema, das der Trennung, das zwischen Gott und uns steht, ausklammert aus euren Gesprächen mit Gott. Über alles wollt ihr reden, plaudern, da wollt ihr Hilfe. Aber über dies Kernproblem eures Lebens, da wollt ihr nicht reden. Das Unerhörte aber ist, dass Gott längst, längst, längst weiter ist als wir. Dass er daran gearbeitet hat, mit einer Intensität daran gearbeitet hat, dass diese Störung überwunden wird. Diese Trennung. Sie sagen, wie hat er das gemacht? Wo sehe ich das? Er hat es gemacht, indem er sich selber hinein in diese Zerrissenheit, in diese Blockierung, in diese Trennung, in diese Gottesferne gestürzt hat. Das passiert, als Jesus Mensch wird. In ihm wird der Schöpfer des Himmels und der Erden Mensch. Und er geht in diese Zerrissenheit. Am Kreuz hängt er und schreit im Sterben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann schweigt Gott. Das ist die Hölle, der Gottesferne, der Schrei der Verzweiflung unter dem Schweigen Gottes. Da geht der heilige, gerechte Sohn an unserer Stelle in diese letzte tiefe Zerrissenheit und Trennung, um sie auszufüllen, um sie zu überbrücken. Um uns zu verbinden mit Gott, zu versöhnen, aus Feinden Freunde und Kinder zu machen. Er, Gott selbst allein kann es doch nur tun. Wer will es denn sonst tun? Er gibt sich hinein, indem er alle seine Ehre und Majestät verlässt und sich diese Trennung selber anzieht. Am Kreuz wird die Kluft überbrückt. Und seitdem streckt er die Hände aus. Und es gibt nur einen einzigen Ruf in der Bibel. Lasst euch versöhnen mit Gott. Er möchte, dass die Verbindung wieder klarkommt. Das ist nicht von selbst da. Die Normalsituation unseres Lebens ist, dass wir getrennt sind, weil wir leben, wie wir leben. Und so die Beziehung zu Gott unterbrochen haben, das Gespräch abgerissen ist. Und jetzt wartet Gott darauf, dass wir endlich die Verbindung neu aufnehmen, die Versöhnung uns neu schenken lassen, indem wir auf das Thema kommen, dass das eigentliche lebensstiftende Thema ist, dass diese Trennung vergeben wird. Ja, das geht doch nicht anders. Wenn Sie sagen, bei mir ist alles okay, ich bin in Ordnung, weiß gar nicht, was du willst. Dann kann ich ihnen nicht helfen. Dann sind sie hier auf der falschen Party. Dann kann ihnen auch Gott in seinem Versöhnungsangebot nicht helfen. Versöhnung, die ausgestreckte Hand der Versöhnung, braucht die zweite Hand, die sie annimmt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Die ausgestreckte Hand Gottes in der Hand des gekreuzigten Jesus. Und jetzt wartet Gott darauf, dass wir kommen und sagen, ja, das brauche ich. Ich rechtfertige das nicht mehr. Ich rede mich nicht mehr raus. Ich entschuldige das nicht mehr. Ich bekenne das. Die Sünde meines Lebens, die Trennung. Und nenn das auch beim Namen. Es ist ja nicht was Allgemeines, es ist nicht was Philosophisches oder Theologisches, sondern es sind ja immer ganz handfeste, schmerzhafte Sachen, die Betrügereien unseres Lebens, die Rücksichtslosigkeit, wie wir das so schmerzhaft, wie wir einander verletzen, wie wir das in der Theaterszene auf solch erschütternde Weise vorhin gesehen haben. Und Sie werden in Ihrem Gewissen genau spüren, wo die Dinge sind, die so blockierend zwischen Gott und uns stehen, wo Gott sagt, deine Hände sind voll Blut. Und dass Sie kommen und sagen, ich komme, ich bekenne dir das und bitte dich um Vergebung. Nennen Sie es beim Namen. Sprechen Sie es aus, das, was Ihnen bewusst ist. Und sagen Sie, nimm mein ganzes Leben, das von dir abgewandt war, dass ich selbstherrlich und selbstgerecht gelebt habe. Vergib mir meine Schuld. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du in die Trennung gegangen bist, dass du mein Schicksal zu Ende gelebt hast, bis in die bitterste Konsequenz des Todes, des Gerichtes Gottes, damit ich aufatmen kann, damit ich frei sein kann. Und ich lass es mir schenken. Das ist das, was am allerwesentlichsten ist. Es gibt eigentlich nur eine einzige Sache in unserem Leben, die wirklich uns endgültig von Gott abschneidet. Das ist unsere Selbstgerechtigkeit. Nichts, was in Ihrem Leben gewesen ist. Und wenn Ihre Schuld noch so schwer ist und wenn Sie noch so böse in Ihren Gedanken und Worten und Taten gewesen sind und das auch spüren, nichts kann Sie scheiden von Gott letzten Endes. Für all das ist Christus ans Kreuz gegangen. Das Einzige, was Sie letzten Endes kaputt machen kann, ist Ihre Selbstgerechtigkeit. Willst du sagen, ich? Ich tue Recht und scheue niemand. Man bemüht sich. Wir haben alle Fehler. Aber wir werden schon mit Gott klarkommen, falls es ihn gibt. Dann habe ich Ihnen nichts zu sagen mehr an diesem Abend. Das Kernproblem unseres Lebens ist die Heilung dieser Entfremdung, dieser kaputten, zerbrochenen Beziehung. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass das Gespräch der Liebe und des Vertrauens zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf wechselseitig in Gang kommt. Dieses Gespräch der Liebesbeziehung und der Vertrauensbeziehung. Wenn das passiert ist, wenn diese Versöhnung geschehen ist, dann dürfen wir das Beten lernen. Ja, wir sagen Beten zu diesem Gespräch, das mit Gott geführt werden darf, weil wir es hervorheben wollen aus all den Gesprächen, die wir führen. Alle Ich-Du-Beziehungen leben vom Gespräch, auch zwischen Menschen. Und da ist so viel Gemeinsames zwischen den Ich-Du-Beziehungen zwischen Menschen und zwischen Gott, dem großen Ich des Schöpfers und dem Du und dem Wir, das wir sein dürfen als seine Partner. So hat er uns berufen. Aber es sind natürlich auch Einzigartigkeiten und Unterschiede. Und deshalb nennen wir dieses Reden mit Gott, Gott zu uns redet und wir zu ihm reden dürfen, Gebet. Vergebung der Schuld bringt uns ja nicht auf Null. Das ist ja nicht etwas, wie dass jemand da Schulden irgendwo begleicht für uns und dann ist das Konto auf Null, sondern das ist ja eine Heilung einer Beziehung. Und die Bibel sagt sogar, dass durch die Vergebung der Schuld, die Überwindung der Trennung durch die Vergebung, Gott selbst in unser Leben hineinkommt, in unserem Leben einzieht und wohnt. Und dann lesen Sie das einmal im Römerbrief Kapitel 8, wie Paulus das dort beschreibt und sagt, Gottes Schöpfergeist kommt in uns als kleine Menschen hinein, unerhört, unerhört. Dass Gott sich nicht zu schade ist, so Gemeinschaft mit uns zu haben. Und dieser Schöpfergeist, sagt Paulus, der weckt in uns ein Verlangen. Er lehrt uns, er ist ein Geist, der uns zu Kindern Gottes macht, der in uns eine Beziehung zu Gott wie von Kindern voller Vertrauen zum himmlischen Vater, der voller Fürsorge ist, schafft. Und diese Vertrauensbeziehung äußert sich, und jetzt riskiert die Bibel, so wie Jesus es getan hat, einen Ausdruck, der fast an der Grenze dessen ist, was ich mich traue auszusprechen. Er sagt, dieser Schöpfergeist Gottes bewirkt in uns das Verlangen, zu Gott Papa zu sagen. Das steht in der Bibel auf Aramäisch. Die Babys in Israel damals, die fingen anders als die Babys in Deutschland oder ich weiß nicht, wie das in den anderen Nachbarländern so ist, mit dem A an. Die sagten Abba. Abba, 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 ist ja, weiß man ja nie genau, was ist das Erste und das Zweite. Also Abba heißt Vater. Und sagen sie Papa. Und so hat Jesus gebetet, Abba. Da sind die Leute erschrocken, haben gesagt, ist das nicht ehrfurchtslos? Darf man so mit Gott reden? Ist das nicht plump vertraulich? Ist er nicht der ewige Große, das höhere Wesen, wenn man überhaupt zu ihm reden darf? In der deutschen Sprache wird das immer schon umschrieben mit lieber Vater, weil uns das fast kitschig vorkommt. Aber in der Bibel, in der Originalsprache, in der Muttersprache Jesu, hat er gesagt, was wir deutsch Papa nennen würden. Und das soll ausdrücken, nicht, dass wir uns kitschig äußern, sondern soll ausdrücken, dass das von Herzen, von innen ein herzliches Vertrauen ist, dass ich so zu Gott reden darf. Das schafft der Heilige Geist. Und wenn Sie vielleicht fragen, kann man beten eigentlich lernen? Und dann sage ich, ja und nein. Es ist wie mit dem Sprechen. Kann man sprechen lernen? Normalerweise, wir haben so viele Freunde unter uns, die deshalb so schwer sprechen, mit dem Sprechen sind, dran sind, weil sie auch nicht hören können. Ich freue mich, dass es da so tolle Sachen wie die Gebärdensprache gibt und dass wir so wunderbar kommunizieren können. Ich grüße euch ganz besonders und staune, wie ihr innerlich dabei seid und voller Spannung das miterlebt. Und ich bewundere immer, wie man das macht. Ich möchte das eigentlich auch gerne lernen. Vielleicht fange ich das nach Pro Christ an, wenn es mit der Gebärdensprache geht. Als ich im Orient gelebt habe, da hatte ich einen Freund, der hat in Beirut mit Gehörlosen gearbeitet und in dem Café da hat er mich vorgestellt und dann machte der immer so und dann dachte ich, was heißt das denn jetzt? Geht's jetzt mir an den Kragen? Und dann hat er mir erklärt, dass das Zeichen für Pfarrer wäre. Ich weiß nicht, das war wegen des Stehkragens, den die katholischen und manche lutherischen Pfarrer haben, ne? Und so, aber, also das ist eine tolle, fantasievolle Sprache. Wenn wir alle Funktionen haben, dann lernen wir dadurch sprechen, ja auf der Grundlage, dass wir geboren werden. Das kann man, man muss das Leben geschenkt bekommen und die Voraussetzungen dafür. Und dann dauert es ja lange, bis ein Mensch das Sprechen lernt. Durch den Kontakt mit anderen, man hört, was andere sagen, wie die Eltern, die kleinen Babys so beim Baden und Wickeln so richtig pudern mit Worten. Das hört sich manchmal ein bisschen albern an, was da so Mama und Papa mit ihren Babys besprechen in diesem komischen Chinesisch. Aber das ist die Liebe und das ist notwendig. Da kann man nicht hingehen und sagen, red doch mit dem Kind vernünftig. Oder lass es doch. Nein, dieses in Lauten gebadet werden, das entwickelt die Fähigkeit zu antworten. Dann formen die kleinen Kinder Laute. Zunächst versteht man gar nichts und dann kommt nach langen Monaten, kommt dann vielleicht, man streitet sich dann immer, hat es zuerst Papa oder Mama gesagt und so. Ich habe immer gedacht, unsere Tochter damals würde das erste Wort, war ja unsere Tochter schließlich, Elektrizitätswerk sagen. Aber insofern war sie ganz normal, sie sagte auch Mama. Und das war dann der Absturz meiner Eitelkeit. Gut, also man lernt es jedenfalls. Man lernt es so unterwegs, das Sprechen. Das heißt, so ist es mit dem Beten. Die Voraussetzung ist ein Geschenk. Die Voraussetzung ist ein Geschenk, das kann ich nicht lernen. Ich kann Sprüche aufsagen oder sowas. Dass ich diese Beziehung zu Gott, dem Vater, habe durch Jesus, das schenkt er mir durch die Vergebung der Sünden. Das kann ich mir nicht antrainieren, das muss ich mir nicht antrainieren, das wäre albern. Aber wenn ich dieses Geschenk angenommen habe und angenommen bin und die Vergebung geschenkt bekomme, dann darf ich in diesen Lebensbeziehungsprozess eintreten, darf auf Gottes Wort hören und er badet mich sozusagen in seinen Worten und ich lerne ihm zu antworten, indem ich selber Worte formuliere und das Sprechen lerne. Und ich möchte mit Ihnen ein bisschen da entlang gehen und Ihnen sagen, vielleicht ist das für viele von Ihnen jetzt etwas wie ein Prospekt, den ich aufblättere, so eine Vorschau auf das, was kommt. Vergessen Sie nämlich nicht, es geht nicht darin, dass Sie einfach das Beten lernen und trainieren, sich antrainieren, wie man äußerlich etwas sich antrainieren kann, sondern dass Sie immer wissen, die Grundlage ist das Geschenk des neuen Lebens, das Geschenk der Vertrauensbeziehung zu Gott, dem Vater. Und die kann ich nicht lernen, da kann ich nicht erzogen werden, das kann ich meinen Kindern nicht anerziehen bei allen guten Bemühungen, sondern das kann ich mir nur schenken lassen. indem Jesus mir Vergebung gibt. Und jetzt darf ich anfangen, sprechen zu lernen. Und es fängt dann vielleicht mit der Bitte an. Als erstes, dass wir bitten lernen dürfen. Sich meine Anliegen, meine Sorgen, meinen Kummer zu Gott bringen darf, eine Bitte formulieren, um Hilfe etwa. Na, vielleicht sagen Sie, hat das überhaupt Sinn? Da will ich Ihnen ganz offen sein, da habe ich meine größten Zweifel immer gehabt. Man fängt an nachzudenken, sollte man ja tun, wenn Gott einem Gehirn gegeben hat, das funktioniert, dann sollte man das auch zum Denken. Es ist ja übrigens eine ärztliche Weisheit, die sich rumsprechen sollte. Der Kopf ist nicht nur zum Frisieren da, sondern auch zum Denken. Das ist eine ganz neue Erkenntnis, die immer häufiger beachtet wird. Also fängt man an, darüber nachzudenken und kommt in ganz, ganz schwierige Fragen und Zweifel. Also das Fragezeichen sind ja wichtig. Und ich habe mich dann gefragt, hat das eigentlich Sinn, dass ich bitte? Ist das nicht ein bisschen töricht? Muss ich denn Gott über meine Not informieren? Gott weiß das doch eh besser als ich. Und muss ich ihm denn einen Vorschlag machen, wie er dieser Not abhelfen sollte? Wenn er Gott ist, dann kennt er erstens meine Not besser und zweitens weiß er auch am besten, wie mir geholfen werden kann. Was soll eigentlich dann, wann soll dann das bitten? Ist das nicht doch unangemessen? Ist das nicht doch mehr so ein Luftmachen, der eigenen Seele Luftmachen? Wenn Sie das, Jesus hatte auch das mal gesagt. Er hat in der Bergpredigt mal gesagt, ihr sollt nicht plappern. Er ist da sehr schroff und kritisch. Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Sie meinen, sie würden erhört, weil sie viele Worte machen. Nicht dadurch, dass man so Rituale abspult und denkt, jetzt müsste man Gott günstig gestimmt haben und jetzt müsste er zuhören. Da sagt Jesus, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Das sagt Jesus selber. Dann sage ich, also, warum soll ich bitten? Aber wenige Sätze weiter sagt er in der gleichen Bergpredigt, bittet, so wird euch gegeben. Ausdrücklich fordert er auf zu bitten. Sehen Sie, wenn wir philosophisch über Gott nachdenken, dann ist das Ergebnis immer so ein allgemeines Gedankengebäude. Und dieser philosophische Gedankengott, zu dem kann man nicht bitten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und nun kommt Gott in Jesus und offenbart sich als der ganz andere, ganz anders, als wir ihn uns vorgestellt hatten. Wir hatten das in diesen Tagen, als wir Plakate geklebt haben für Pro Christ in den Straßen. Vielleicht haben Sie es auch bei sich gesehen, in Ihrer Stadt, in Ihrem Ort. Einer der Sätze hieß, Gott hört uns zu und er lädt uns ein. Bittet, so wird euch gegeben. Bittet, so wird euch gegeben. Wir haben es nicht mit einem philosophischen Begriff zu tun, sondern mit einem Gott, der sich zu erkennen gibt. Und der einzige Grund, warum ich ein Bittgebet spreche, ist der, weil Gott es ausdrücklich gesagt hat, dass er gebeten werden will. Dass ich das tun darf, kindlich, voll Vertrauen, dass er kein himmlischer Automat ist, der irgendwie funktioniert, sondern dass er unser Vater ist, der uns zuhört und mit dem wir reden dürfen und nichts ist ihm zu klein. Und deshalb bittet er uns, lädt uns ein, dass wir voller Liebe, voller Vertrauen, unsortiert mit unseren Bitten kommen dürfen. Wenn das schon Kinder in den besten Beziehungen zu ihren Eltern tun dürfen, wie viel mehr ist das bei Gott, der in einer einzigartigen, unvergleichlichen Weise der Vater ist, wie wir uns das menschlich gar nicht vorstellen können. Er ist der, der uns einlädt, bittet. Das Bittgebet ist das Besondere in dieser Vertrauensbeziehung. Sie müssen nicht religiös darüber stehen. Manche wollen also frommer sein als Gott, das ist doch wirklich nun albern. Und meinen, das wäre so minderwertig, dass man bittet, weil das so auch so selbstsüchtig auf dir. Meine Güte, würden Sie Ihren Kindern das sagen? Ihr seid selbstsüchtig, ihr solltet uns nicht dauernd bitten, ihr solltet uns mehr loben und uns danken? Ja, ich bitte Sie, das wäre doch verkrampft. Aber so sind wir mit Gott. Und Gott sagt, bittet, so wird euch gegeben. Ich darf voll Vertrauen sagen, er wird schon sortieren. Das müssen der Eltern in Fürsorge für ihre Kinder auch sortieren, was gut ist und was hilfreich ist. Und das versteht sich doch von selbst, dass nicht alle Bitten der Weisheit letzter Schluss ist. Aber gut, dass ich das nicht vorsortieren muss. Ich muss doch nicht Gott sein, ich bin doch sein Kind. Ich komme mit meinem Kummer und manchmal meinen törichten Dingen, aber sie kommen aus meinem Herzen und ich heule ihm meine Sachen hin, Rotz und Wasser. Und dann wird er sich kümmern. Er hat es doch gesagt, dass er sich darum kümmern will. Es steht doch in seinem Wort, also komm ich. So dürfen wir lernen, ihn zu bitten. In dieser Liebesbeziehung darf ich schwach sein. Ich darf wirklich meinen Kummer sagen. Ich darf ohne Angst mein Gesicht zu verlieren. Unter den Plakaten, die wir geklebt haben bei Pro Christ, ach, ich wünschte, dass diese Sätze Wochen und Wochen in unseren Städten hingen. Da war einer, da war der Satz drauf, Gott ist stark. Und klein darunter, warum sollen wir dann bei ihm nicht schwach sein dürfen? Gott ist stark, warum sollen wir dann bei ihm nicht schwach sein dürfen? Schluss mit dem Krampf. Männer müssten beweisen, dass sie von niemandem Hilfe brauchen. Und wir sind ja in einer Zeit, in der die Frauen immer mehr wie die Männer werden und die Männer wie die Frauen. Insofern hört dieser geschlechtsspezifische Unterschied vielleicht im Augenblick auf. Und wir begehen alle die gleiche Torheit, dass wir meinen, wir wären es unserem Ansehen schuldig, dass wir nachweisen, dass wir uns nicht schenken lassen und dass wir keine Hilfe brauchten und dass wir uns selbst durchbeißen oder eben kaputt gehen an den Dingen, wo wir uns nicht durchbeißen können. Was ist das für eine Wohltat zu wissen, hier ist ein Gott, der ist stark, bei dem kann ich schwach sein. Seine Liebe lädt mich ein. Wir dürfen bitten lernen. Das ist also das Erste in dieser Schule des Betens. Das Zweite ist, wir dürfen das Danken lernen. Das Danken, wenn Sie die wichtigste Geste für mich, wenn ich gefragt würde, mach mal eine Handbewegung, die das Typischste ist für Christsein. Dann würde ich so machen. Leere Hände ausstrecken. Weil das ist die Geste des Vertrauens. Ich lasse mich beschenken. Jesus, und ich erwarte von dir alle Hilfe. Nichts habe ich anzubieten. Hier, sieh meine leeren Hände. Aber ich bin empfangsbereit. Das ist Glaube. Ich bin empfangsbereit. Wissen Sie, danken ist eigentlich das Lebenszeichen Nummer eins. Wenn ein Mensch seine leeren Hände endlich ausstreckt, außer die nicht mehr Fäuste macht, den ganzen Krempel, den er vorher drin hat, den er festhalten wollte, seinen Besitz und wo er stolz drauf war und den ganzen Mist, den wir gebaut haben, verteidigen und endlich aufgeben und preisgeben und zugeben und bekennen und sagen, Herr, vergib mir, nimm mir ab, was mich bisher gefüllt hat. Hier sind meine leeren Hände. Ich danke dir für deine Vergebung. Ich danke dir für deine Zuwendung, für deine Liebe. Der Dank ist die ausgestreckte Hand des Vertrauens, mit der ich annehme, was Gott mir schenkt, dass er sich selber schenkt, in Jesus sich mir selber schenkt. Deshalb sage ich, Danken ist das Lebenszeichen Nummer eins. Und wenn Sie sagen, kann man beten lernen, dann sage ich, ja, das kann man üben. Dass man diese verkrampften Haltungen preisgibt und sagt, meine Haltung ist, ich möchte dir danken. Also Sie wissen, dass hier in Nürnberg haben viele große Menschen gelebt, unter anderem Albrecht Dürer, der große Maler des 16. Jahrhunderts. Und Albrecht Dürer hat, was viele ja kennen, in den berühmten betenden Hände gestaltet. Die zusammengelegten Hände sagen ja, ich kann nichts mehr tun. Ich will nicht mehr kämpfen. Kann nichts mehr festhalten. Ich lege diese Hände zusammen. Ich richte sie auf dich und ich erwarte von dir, dass du sie füllst. So sind Gebetshaltungen, es gibt ganz verschiedene, immer ein Ausdruck innerer Einstellungen. Ich weiß auch, dass Gebetshaltungen können zu Äußerlichkeiten, leeren Äußerlichkeiten verkommen. dann sagen sie gar nichts mehr. Aber ursprünglich sind sie so gemeint. Die gefalteten Hände sagen das auch. Meine Hände, die aktiv geschafft haben und die Probleme selber lösen wollten, lege ich zusammen. Und ich halte sie dir hin, lieber Vater, und bitte dich und danke dir. Wenn Sie die Bibel lesen, dann werden Sie feststellen, dass in der alten Zeit des Volkes Israel und auch in der Zeit von Jesus die Menschen mit erhobenen, leeren Händen gebetet haben. Sie haben ihre Hände erhoben zu Gott im Gebet. Und diese Geste sollte zeigen, das bin ich, Vater. Leere Hände und empfangsbereit zu dir gerichtet. Eine sehr sprechende Geste. Ich sage noch einmal, die Äußerlichkeiten können Nebensächlichkeiten sein. Missverstehen Sie mich bitte nicht, dass ich für irgendwas... Das ist, müssen Sie selber sehen. Darf auch jeder machen, wie er es will. Ich wollte nur sagen, das, was wir äußern, kann etwas ausdrücken. Und was Dank ausdrückt, ist einmal, dass ich leere Hände ausbreite und dankbar empfange. Glaube ist nicht, dass ich mich anstrenge, etwas für wahr zu halten und dass ich mich bemühe, etwas zu tun. Sondern Glaube heißt, dass ich vertraue und bereit bin, mich beschenken zu lassen. Deshalb ist das so etwas Entspannendes, so etwas Vormachendes, so etwas Gewissmachendes. Wenn es ja darauf ankäme, was ich kann, was ich schaffe, ob ich mich bemühe, ob ich fromm sein muss, ob ich die Gebote Gottes halten kann, ob ich wohlgefällig, ob ich fromm sein kann im Beten, dann wüsste ich doch nie, ob's reicht. Es ist doch diese elende Plackerei und Schinderei, die auf aller Religion ist. Und weithin, sage ich Ihnen, weithin ist das Christentum in Westeuropa zu einer solchen Plackerei und Schinder, religiösen Schinderei verkommen. Die Menschen sind ungewiss, verkrampft, ohne Freude, weil sie immer meinen, ich muss mich bemühen, ein guter Christ ist einer. Wenn ich jemanden frage, sind Sie Christ? Das kann man doch gar nicht wissen, ich bemühe mich, einer zu sein und schon gucken sie so angestrengt. Dann erschrecke ich immer und denke, um Himmels Willen, haben die nie was gehört von der Bibel? Haben die nie was gehört von Jesus? Immer nur diese religiöse und moralische Plackerei. Es geht doch ganz anders. Leere Hände ausstrecken. Er hat alles am Kreuz getan. Es war eine schwere Schinderei. Gott hat sich alle Mühe kosten lassen, um die Trennung zu überwinden. Es ist nicht leicht. Es hat Blut und Schweiß und die Ehre Gottes gekostet. Aber ich kann es doch nicht tun. Ich kann jetzt nur leere Hände ausbreiten und sagen, ich lasse mich beschenken. Danke, Herr. Deshalb ist beten lernen heißt, das kann ich trainieren gegen den Trend meines Stolzes, nicht? Man lässt sich nicht helfen, man fragt nicht um Hilfe. Diese Verbogenheit in unseren Persönlichkeiten, die nahezu Erziehungsziel geworden ist. Kinder lassen sich noch etwas schenken. Man lässt sie, jetzt kommt ja bald wieder das Fest der Rache, nicht? In Weihnachten. Nicht wahr? Wo man plus minus 50 Pfennig oder 50 Rappen oder was sie sonst für eine Währung haben, Geschenke austauscht. Aber wehe dem, der sich beschenken lassen muss, ohne vergelten zu können, ohne sich rächen zu können, der fühlt, er wäre gedemütigt und müsste Almosen annehmen. Wir lassen uns nicht schenken. Es macht uns kaputt. Danken. Schule des Gebetes, wir sagten, erstens, wir dürfen bitten lernen. Und zweitens, wir dürfen danken lernen. Und jetzt möchte ich Ihnen drittens noch sagen, wir dürfen lernen, nach seinem Willen, nach Gottes Willen zu fragen im Gebet. Das ist ein Ausdruck unserer Dankbarkeit, dass wir das Gespräch anfangen und sagen, Herr, was willst du? Zeig mir deinen Willen. Und da weise ich Ihre Aufmerksamkeit noch einmal auf diesen Satz, der auf einem der Plakate, Pro-Christ-Plakate stand. Gott antwortet uns. Ja, er redet zu uns. Er gibt Ihnen eine Antwort darauf, wenn Sie ihn fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Sie sagen, wie redet Gott denn? Nun, er ist der Schöpfer.
Er hat die gesamte Schöpfung zur Verfügung, um dadurch sich uns verständlich zu machen. Ich kann ja nur Menschliches verstehen. Also redet er oft durch Menschen zu uns oder durch Ereignisse, manchmal auch durch Gedanken oder durch Gefühle, die wir haben. Aber damit wir in diese vielen Stimmen, die wir da hören, die oft ein Stimmengewirr sind, unterscheiden können, was Gottes Stimme ist, hat er uns einen Liebesbrief geschrieben. Der Liebesbrief ist die Bibel, in dem schwarz auf weiß steht, was Gott von uns will und wie er sich das Leben denkt. Und indem Sie die Bibel lesen, lernen Sie kennen, was Gott will. Und indem Sie das tun, merken Sie, das ist, wie Gott mein Leben umgestalten wird. Lesen Sie die Bibel, bitte Sie drum, nehmen Sie sich Zeit dafür. Und es gibt viel Gesprächsstoff mit Gott, wenn der Karrieretyp in unserer Szene darauf Zeit verwandt hat, hätte, Gott, was willst du mit meinen Gaben, in meiner Situation, in meiner Familie? Was ist der richtige Platz? Anstatt zum einen Geld und Erfolg, das ist es und das ist außer Frage, das ist der Orient. Wäre das Leben anders gelaufen. Aber auch wenn die Katastrophe eingetreten ist und wenn man sich verfahren hat und wenn man eigenmächtig falsche Wege gegangen ist, dann darf man zurückkommen und neu anfangen zu fragen, Herr, zeige mir, was soll ich tun? Das ist doch ganz selbstverständlich. Also wir dürfen bitten, wir dürfen danken und wir dürfen nach seinem Willen fragen. Und jetzt möchte ich Ihnen noch ein Viertes sagen. Wir dürfen es lernen, Gott zu loben. Gott zu loben, Gott ja, noch mal in Erinnerung bringen, damit Sie es einprägen. Das ist die Schule des Gebetes. Wir dürfen bitten lernen, wir dürfen danken lernen. Wir dürfen lernen, nach seinem Willen zu fragen. Und jetzt möchte ich Ihnen noch sagen, wir dürfen das Lob Gottes lernen. Was heißt das? Beim Lob Gottes geht es darum, dass ich ihm nicht nur für etwas danke, was er mir gegeben hat, sondern dass ich ihn selber lobe. Wer er ist, in seiner Güte und Barmherzigkeit, in seiner Fürsorge, in seiner Zuwendung. Beim Loben, da passiert es, dass ich Gott die Mitte meines Lebens sein lasse. Dass ich begreife, er ist die Mitte des Universums, er ist Anfang und Ende, Zentrum. Und im Lob richte ich mein Leben jetzt richtig aus und sage, es geht gar nicht darum. Ich möchte Gott nicht gebrauchen als Mittel, als Hilfsmittel zur Erreichung meiner Zwecke und Ziele, sondern du bist Zweck und Ziel meines Lebens. Du bist Anfang und Ende. Du bist Mitte und tragender Grund. Dir gehöre ich, deine Ehre soll das erste Thema meines Lebens sein. Das ist eine Erneuerung unseres Lebens, auch unserer ganzen Lebenseinstellung, denn da muss man aufpassen, dass man nicht Gott missbraucht. Man kann auch noch Gott als Instrument gebrauchen und sagen, ich bin der Mittelpunkt, ich mache die Politik in meinem Leben und Gott soll mir helfen. Und wenn er mir hilft, dann danke ich ihm auch dafür. Aber erst wenn ich anfange, ihn zu loben, dann begreife ich selber mehr, er ist die Mitte. Und er ist Sinn und Zweck meines Lebens. Und aus ihm fließt alle Kraft und Herrlichkeit, Liebe und Wegweisung für ein gelingendes Leben. Ich möchte Ihnen Mut machen, dass Sie sich Zeit nehmen zum Gebet. Wir brauchen das. Das ist das, was ich als Fünftes Ihnen noch sagen möchte. Ja, wir brauchen wirklich Zeit zum Beten. Man kann überall beten. Das finde ich so toll, dass man, wo man auch immer ist, man kann man in Gedanken ein Gebet, oft in Gesprächen, wenn ich in Schwierigkeiten komme, sage ich so innerlich, ohne dass ich ein Wort formuliere, Herr, ich bitte dich, segne diesen Menschen. Ich danke dir, dass du ihn liebst. Du bist für ihn gestorben. Hilf mir, dass ich ihn so ansehen kann, wie du ihn ansiehst. Das verändert meine Einstellung zu ihm. Oder ich kann ihm sagen, ich danke dir, Herr, für die Bewahrung, für die Hilfe, für diesen schönen Herbsttag, für dieses wunderbare Essen, für dieses gute Gespräch. Also diese spontanen Dinge, Gott ist mir näher als meine Haut, er ist überall da. Und was bin ich froh, dass ich meinen Freunden, die so wunderbar sich zwar mit der Gebärdensprache verständigen, aber doch beeinträchtigt sind, weil sie nicht sprechen können und nicht hören können, dass ich ihnen genauso wie jedem Hörenden sagen kann, dass Gott die Stimme eures Herzens hört. Und wenn die Sprache eures Herzens betet, dann hört er euch ganz stark. Ich sehe sie mit dem Kopf nicken. So ist es. Und ich weiß, da gibt es gehörlose Menschen, die hören Gottes Stimme besser als Leute, die zwei ganz gesunde Ohren haben. Und da gibt es stumme Menschen, deren Herz spricht mit Gott mehr als Menschen, die sehr, sehr, sehr bewandert mit den Lippen sind. Was ist das für eine Sache, dass wir überall mit ihm reden dürfen? Aber ich möchte Ihnen auch Mut machen, an jedem Tag eine gewisse Zeit festzulegen und Stille zu haben zum Gebet. Morgens, bevor der Tag anfängt oder wann auch immer am Tag Sie Ruhe finden können. 15 oder 20 Minuten. Einen Abschnitt der Bibel zu lesen. Gerne geben wir Ihnen Hilfe dazu, nachher auch Material, damit Sie Hilfe beim Bibellesen haben. Und dass Sie anfangen können zu sprechen mit Gott. Nehmen Sie sich 15 Minuten am Tag frei von allen anderen Dingen, Radio abstellen und so, um einfach Stille mit Gott zu haben, Zeit zum Beten. Und seien Sie nicht traurig, wenn Sie Schwierigkeiten haben, diese 15 Minuten zu füllen. Sie werden merken, Sie werden merken, dass man das Beten erst langsam lernt, wenn man das neue Leben empfangen hat. Das ist nicht so einfach da. Und Gott liebt das Stammeln seiner Kinder. Sie dürfen kommen. Sie können alleine beten. Nehmen Sie diese Stille, aber beten Sie auch mit anderen gemeinsam in den Gottesdiensten, wo wir auch Gebete gemeinsam sprechen. Ganz ähnlich, wie ich Sie zum Schluss dieser Veranstaltung einlade, ein Gebet gemeinsam zu sprechen. Das kann helfen, das stützt uns. Aber man betet ja nicht immer nur im Chor, sondern treffen Sie sich auch mit anderen, die Jesus nachfolgen, zur Runde, wo Sie Ihre Nöte austauschen, Ihre Freuden besprechen und Ihre Fragen des Alltags bereden. Und dann machen Sie doch eine Runde, sozusagen um Gottes Familientisch als seine Kinder. Und reden Sie gemeinsam mit ihm, dass jeder das so, wie er es formuliert, einfach ausdrückt. Und wer sich scheut und zu schüchtern ist, der betet in der Stille, während er dabei ist. Aber das ist was Wohltuend, so selbstverständlich, auch in der Gemeinschaft mit Gott das Sprechen zu lernen. Nehmen Sie sich Zeit zum Beten. Ach, ich habe weit vorgegriffen, außerdem ist die Zeit fortgeschritten. Deshalb schließe ich hier und sage, das war der Prospekt, das war so eine Vorschau auf das, wie die Schule des Betens, des Gesprächs mit Gott sein könnte. Aber ich bitte Sie herzlich, übersehen Sie nicht, am Anfang steht das Geschenk. Und deshalb wende ich mich jetzt in diesem Augenblick denen hier und an den Übertragungsorten zu, die das jetzt genau wissen. Das brauche ich. Erstmal das Geschenk der neuen Beziehung. Die ist abgebrochen, da läuft zwischen Gott und mir nichts. Entweder, dass sie überhaupt nicht gebetet haben, gar keine Beziehung haben oder immer gemerkt haben, dass es kommt alles an die Decke, fällt wieder runter, das ist ein Ritual, ist gar keine Beziehung. Dann bitte ich Sie, nehmen Sie die Vergebung heute an, die Versöhnung des Gekreuzigten, die er Ihnen schenkt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und ich möchte Ihnen eine ganz praktische Hilfe geben. Ein Antwortgebet auch auszudrücken. Deshalb bitte ich Sie jetzt aufzustehen, wenn Sie das möchten, und hier nach vorne zu kommen. Es gilt auch für Sie an den Übertragungsorten, aufzustehen, damit diese äußere Haltung Ihren inneren Entschluss zu erkennen gibt und unterstützt. Ja, ich möchte die Beziehung zu Gott erneuern. Vielleicht sind hier auch Menschen, die sagen, das, was du gesagt hast, das kenne ich. Das war vor 25 Jahren, da war das so. Aber dann ist der Faden gerissen, dann habe ich mich von Gott entfremdet. Dann sollen sie wissen, sie dürfen wiederkommen. Sie dürfen wiederkommen. Ich lade sie ausdrücklich ein und stehen sie auf und kommen sie nach vorne und ich möchte ihnen dann ein Gebet vorsprechen. Und sie bitten es nachzusprechen, indem wir Gott danken für seine Liebe und ihm sagen, dass wir ihm das Leben öffnen, ihn um Vergebung der Sünden bitten. Und dann sagen sie ihm, indem wir das laut sprechen, innerlich konkret die Dinge, die in ihrem Gewissen jetzt brennen, die sie von Gott trennen, die Schuld, die verborgene, brennende Schuld ihres Lebens. Wir danken ihm, dass er am Kreuz gestorben ist und alle Sünde vergeben hat. Wir wollen ihm ausdrücklich sagen, Herr, und mein ganzes Leben soll dir gehören. Und ihm danken, dass er uns annimmt. Das ist ein Kontaktgebet, ein Anfangsgebet als erste Antwort, damit das Gespräch, die Vertrauensbeziehung in Gang kommt, das Gespräch sich entwickeln kann in dieser Vertrauensbeziehung. Möchten Sie kommen? Sie sagen so plötzlich und unvermittelt, geht das denn so auf einmal? Ich sage Ihnen, alles ist Wachstum im Leben. Und Gott hat mit Ihnen schon eine lange Geschichte gehabt. Es fängt ja nicht heute Abend an. Es wird Ihnen vielleicht erst viel später aufgehen, was er alles schon in Ihrem Leben vorbereitet hat, was Ihnen gar nicht deutlich ist. Aber es ist wie bei einer Geburt. Es ist ja auch nicht einfach aus heiterem Himmel. Da gibt es einen Prozess, dass zwei Menschen sich kennen und lieben lernen. Dann gibt es Zeugung und dann gibt es Monate der Schwangerschaft. Aber dann ist plötzlich der Augenblick der Geburt oder die Minuten und Stunden der Geburt da. Das ist ja kein isoliertes Ereignis, aber es ist ein besonderes, erkennbares Ereignis. Und so denke ich, dass heute viele da sind, bei denen das Wachstum dieser Prozesse lange in Gang war. Da waren Zweifel, da waren Fragen und Gespräche. Aber jetzt hast du den Eindruck, jetzt ist es soweit, dass ich Antwort geben möchte. Und dann lass dich durch nichts abhalten. Und steh auf und Jesus ruft, dann darfst du aufstehen. Er lädt ein und sagen, Herr, hier bin ich. Öffne dir mein Leben. Ich kehre um und will neu mit dir anfangen. Ob sie 70 sind oder 17. Wo auch immer sie sitzen. Ich muss das in dieser Halle hier immer sagen, weil wir freuen uns über die vielen, die gekommen sind, aber sie sitzen da oben so hinter diesen Barrieren. Hoffentlich haben sie nicht das Gefühl, sie gehören nicht dazu. Kommen sie durch die Treppenhäuser runter, gehen sie von der Empore durch die Türen und dort stehen Mitarbeiter und zeigen ihnen den Weg hier vorne. Vom Podium ist ein freier Raum, da wollen wir uns still versammeln, bis viele gekommen sind, die kommen wollen und dann wollen wir miteinander beten. Der Chor wird ein Lied singen, das Ihnen das noch einmal ausdrückt. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und ich sage Ihnen das noch einmal an den Übertragungsorten. Es gilt für Sie auch. Der Leiter der Versammlung wird Ihnen dort jetzt sagen, wie Sie Antwort geben können. Fühlen Sie sich nicht ausgeschlossen. Jesus ist ganz nah bei Ihnen, so wie er ganz nah bei uns ist. Und er schafft den Freiraum. Und jetzt ist der Augenblick der Antwort. Gott bittet uns, lasst euch versöhnen mit Gott. Steh auf und komm, kommt jetzt.
Jesus, zu dir kann ich so kommen.
Viele kommen noch. Wir wollen einen Augenblick Stille und Ruhe haben und einfach beten innerlich. Und sie können kommen. Wir haben Zeit. Gott hat Zeit für uns. Dann dürfen wir uns die Zeit auch nehmen jetzt. Es könnte jemand da sein, der denkt, das werden meine Freunde sagen, in diesem Augenblick sollst du nur wichtig nehmen, dass Gott dich bei deinem Namen ruft. Gib ihm Antwort, du gehörst ihm, du darfst mit ihm leben, voll Vertrauen, komm. Bitte den Chor noch einmal die erste Strophe des Liedes zu singen, da wollen sie mitbeten. Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen. Die Zusage steht. Jetzt lade ich euch ein, dass wir miteinander beten. Ich bitte euch, dass ihr Satz für Satz laut als euer persönliches Gebet nachsprecht. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünde und ich bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Von jetzt an soll mein ganzes Leben dir gehören. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Ich möchte euch das Wort des barmherzigen und heiligen Gottes zusprechen. Er sagt, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das gilt dir jetzt. Nimm's an täglich mit der Hand, der leeren Hand der Dankbarkeit. Das ist die Basis des Vertrauens. Jeden Morgen, den du aufwachst, sag ihm, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst, mir meine Sünden vergeben hast und mich angenommen hast. Das ist allein trägt. Und dann lass das Gespräch wachsen und lerne das Beten. Fang's heute Abend und morgen früh an, mit Gott zu reden im Gebet und dann nimm dir Zeit fürs Bibellesen. Deshalb möchten wir dir gerne gleich auch etwas Literatur geben. Und vor allen Dingen bitte ich euch herzlich, sucht die Gemeinschaft der anderen, die auch zu Jesus gehören. Dieser Familie Gottes, damit wir uns gegenseitig stärken können. Allein geht man ein. Und wir möchten euch gerne, wenn ihr nicht wisst, wo ihr diese Gemeinschaft findet, auch an diesem Abend einen ersten Kontakt anbieten. Deshalb habt noch einen Augenblick, ein paar Minuten Zeit, auch vielleicht für ein kurzes Gespräch. Es ist so wichtig, dass der Kontakt nicht reißt. Sonst ist der Anfang im Grunde wie eine Geburt, ohne dass ein Kind die Nahrung bekommt, den Schutz und die Gelegenheit zum Wachstum und zur Reife des Lebens. Eine Geburt ist eine wunderbare Sache, aber nur der Beginn eines Wachstums. Und so ist dieses Anfangsgebet ein Geschenk. und wir können uns freuen darüber. Aber es ist ein ganz vorsichtiger, zarter, auch empfindsamer Beginn, der sich entwickeln soll und geschützt werden soll. Deshalb brauchen wir Gemeinschaft mit anderen Christen und wir bieten euch die an. Jetzt wird hier diese Versammlung gleich von Hans-Martin Stäbler geschlossen mit einem kurzen Schlusswort und einem Segensgebet, und auch an den Übertragungsorten ist das so, und die Leiter und Leiterin werden Ihnen sagen, was bei Ihnen noch sein wird. Ich lade Sie noch einmal herzlich ein, ob ich hier in Nürnberg sagen darf, bringt viele Freunde mit, doch wir schaffen irgendwoher die Stühle her und Platz gibt es und zweifelsfall steht man auch gemütlich und kommt, morgen Abend, letzter Abend, es geht um die Zukunft, ein wichtiges Thema für uns persönlich und für die Welt. Gott segne euch.